Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik als Professor und vergnüge mich seit 2005 damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Zwei Jahre mussten wir pausieren, da ging leider nichts. Die Gründe können Sie wahrscheinlich erraten. Aber Gott sei Dank dürfen wir jetzt wieder und ab heute Abend dürfen auch wieder externe Gäste dazustoßen, was natürlich schön ist und die Aula womöglich im Laufe des Semesters noch mehr füllen wird als jetzt. Was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Letzte Woche haben Sie Gelegenheit gehabt, Professor Thomas über Sokrates sprechen zu hören. Heute haben wir als Gast, heute haben wir als Gast Professor Dr. Erich Schön, der an der Universität zu Köln gelehrt hat. Und zwar hatte er dort den Lehrstuhl für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik inne. Und womöglich ist das schon ein guter Grund und ein Motiv für ihn, das Thema des heutigen Abends so gewählt zu haben: Was lernen wir, wenn wir fiktionale Texte lesen? Ich mache meiner studentischen Hilfskraft den Vorschlag, mich daran zu erinnern, dass ich die nächste Woche ein Fläschchen Öl dabei habe. oder WD-40 oder so soll da helfen. Erich Schön wird uns heute dazu was sagen. Sein Hintergrund Literaturdidaktik ist natürlich etwas, was da mit reinspielt. Herr Schön hat auch eine ganze Menge Studien zum Leseverhalten gemacht, empirische Studien, die sicherlich einen Hintergrund heute Abend liefern werden, auf den wir uns freuen. Zuerst einmal hören wir seinen Vortrag. Wenn dann, ich glaube, ich mache die jetzt mal zu, oder? So richtig. Die knarrt wenigstens nicht, das ist die bessere Seite. Also, wenn der Vortrag dann zu seinem Ende gekommen ist, haben Sie Gelegenheit, mit Herrn Schön ins Gespräch zu kommen. Wir nehmen die Vortragsreihen immer auf im Ton, und zwar vom Lautsprecher. Deswegen werde ich Fragen, die Sie stellen, nochmal wiederholen, damit sie dann tatsächlich auch aufgenommen werden. Wenn Sie nämlich so eine Aufnahme im Nachgang hören und eine Antwort hören auf eine Frage, die Sie nicht kennen, ist das meistens doch ein bisschen verwunderlich. Deswegen also dieser Habitus. Aber jetzt erstmal Erich Schön mit seinem Vortrag. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, die Frage: Kann man beim Lesen von Literatur etwas lernen? Das scheint doch auf den ersten Blick als Frage leicht zu beantworten. Ich beginne mit zwei Beispielen mit Konstanzer Lokalbezug. Kann man aus einem historischen Roman etwas über die geschichtlichen Fakten erfahren und daraus etwas für unsere Gegenwart lernen? Also erfährt man, erfährt man beispielsweise nicht aus Chris Inken-Soppers, so nennt sie es, historische Romanbiografie, Der große Mundbrat, wie das Leben hier in Konstanz im Spätmittelalter gewesen ist. In der Tat urteilt die Schwäbische Zeitung: ein saftiger, spannender und lehrreicher Roman. Es ist aber ein Unterschied zwischen historischer Darstellung und historischem Roman. Ich gebe zu, mit Soppa bin ich auf dünnem Eis, denn es gibt so manche historische Darstellungen, die weniger sorgfältig und gut recherchiert sind wie der Roman von Soppa. Aber sobald wir per erlebter Rede, per innerem Monolog oder sonst wie etwas über das Innere der Personen erfahren, dann kann der Text nur fiktional sein und damit eine Realität nach eigenen Gesetzen abbilden. Und als Fiktion kann er bei aller historischen Korrektheit gar nicht den Anspruch haben, darzustellen, wie es denn eigentlich gewesen. Oder nehmen wir einen zweiten Text, den Fischerkrieg am Bodensee von Matthias Mohr. Ein Kriminalroman. Aber, wie das St. Galler Tagblatt schreibt, jenseits der Krimi-Handlung ist Fischerkrieg am Bodensee auch ein Sachbuch geworden. In Dialog und Debatten verpackt wird das Dilemma einer Politik erkennbar, deren Erfolg ein von Phosphaten befreiter See zusammen mit den Kormoranen der Fischerei den Garaus zu machen droht. War das Mohrs Absicht? Wir könnten ihn ja einfach direkt selber fragen, er ist ja da. Aber da ich nicht wusste, ob Corona es erlauben würde, dass er hier ist und zum Befragen zur Verfügung steht, habe ich mir gedacht, ich gehe auf Nummer sicher und schaue auf seiner Homepage nach. Und da finde ich seine Aussage. Ich zitiere Matthias Mohr: Worum es mir geht, besonders wichtig ist mir bei meinen Romanen die Erkundung vielschichtiger und abgründiger Figuren mit komplexen und widersprüchlichen Motiven. Um diese deutlich zu machen, setze ich sie in Extremsituationen. Nichts von Kormoranen. Die Vermittlung historischer Daten bei Sopa oder die Diskussion der Fischereiprobleme bei Matthias Mohr ist gewissermaßen, ich erfinde das Wort, ein Kollateralnutzen. Sie geben dem Text sein Kolorit, aber sie sind nicht das, was das literarische Werk ausmacht. Sie haben dafür aber eine bestimmte Funktion, auf die werden wir noch kommen. Und noch eine irrige Meinung müsste ich abräumen. Man hat in der wohlgemerkt älteren Deutschdidaktik gemeint, durch das Lesen von Literatur könne man bei Schülern Lerneffekte in Bezug auf sprachliche Kompetenz erreichen, also Verbesserungen in Grammatik und Rechtschreibung. Damit ist man grandios gescheitert. Man hat weder die sprachlichen Fähigkeiten verbessert, noch etwa Freude am Lesen geweckt, eher im Gegenteil. Nebenbei gibt es diesen Effekt durchaus, aber er bleibt aus, wenn er absichtsvoll herbeigeführt werden soll und den Zweck des Lesens bildet. Moment, ach so, den hätte ich gehabt. Wir müssen also nach einer anderen Art von Lehre fragen. Ich nehme mal die Dickschiffe der Literatur als Beispiel Schuld und Sühne von Dostojewski oder in der neuen Übersetzung Verbrechen und Strafe. Worum geht's da? Der Jurastudent Raskolnikow fühlt sich anderen Menschen so weit überlegen, dass er sich zum Herrn über Leben und Tod aufschwingt. Er ermordet zwei Menschen und bleibt dabei unerkannt, aber zuletzt stellt er sich doch den Behörden. Naja, Dostojewski braucht dazu 750 Seiten. Durch die Lektüre von Verbrechen und Strafe, so wird oft gesagt, könne man mehr über Moral lernen als aus philosophischen Abhandlungen. Aber hier im Roman werden die moralischen Überlegungen nicht systematisch dargestellt, sondern durch literarische Verfahren. Erlebte Rede, innerer Monolog vermitteln dem Leser die Gedanken des Studenten. Und da ist zu fragen, warum die moralischen Überlegungen als Gedanken eines Studenten überzeugender sein sollen als in einer systematischen Darstellung. Vielleicht ist das so, aber warum ist das so? Nehmen wir als viertes Beispiel Fontanes Effi Briest. Da heiratet eine junge Frau einen älteren Mann. In dieser Ehe ist sie nicht glücklich. Sie betrügt ihn mit einem anderen. Später findet der Ehemann die Liebesbriefe, tötet den anderen im Duell und verstößt die Frau. Was lernen wir daraus? Was ist die Lehre? Wenn eine Frau ihren Mann betrügt, dann geht es ihr nachher schlecht. Nur, warum braucht Fontane dazu 520 Seiten? Das kann man doch in einem Satz sagen. Also die Frage, was ist der Mehrwert des literarischen Textes, der über die Lehre hinausgeht? Eine erste Funktion des Romans, einer Erzählung, könnte durchaus im Dienste einer solchen Lehre stehen. Eine Erzählung ist glaubhafter, überzeugender als eine sachliche Darstellung, und Erzählen ist eine geeignete Strategie zur Verarbeitung komplexer Abläufe wohlgemerkt. Durch das Erzählen eines Ablaufs kann erklärt werden, was weder handlungsrational noch systemfunktional erklärt werden kann. Ich gebe ein Beispiel. Wenn es eine Entscheidung gibt, die keiner versteht, wenn zum Beispiel man im Konstanzer Stadtrat beschließt, dass für das Gelände am Döbele geplante Bauprojekt stattdessen auf die Christianiwiesen am Hörnle zu übertragen, dann ist die Erklärung, das war eine politische Entscheidung und das kam so. Im Stadtrat hat der und dann hat jener und eine Hand wäscht die andere. Soll heißen, die Entscheidung ist und bleibt Unsinn, aber durch die Erzählung weiß man, wie es dazu kam. Dieser Effekt des Erzählens hat seinen Grund darin, dass die Struktur Erzählung unserem eigenen Denken verwandt ist. Wir organisieren beispielsweise unsere Erinnerung in der Struktur von Erzählungen. Ein Beispiel dafür ist die autobiografische Rekonstruktion. Wir erzählen uns gewissermaßen ständig selbst unsere eigene Biografie und nennen das Erinnerung. Das gilt in besonderer Weise für fiktionale, ich sage zunächst mal erfundene Geschichten. Fiktionale Geschichten können deshalb glaubwürdiger und überzeugender wirken, weil sich die Handlung wie eine eigene persönliche Erfahrung anfühlt. Aber wie kommt dieser Effekt zustande, dass sich eine gelesene, zudem fiktive Handlung wie eine Erzählung anfühlt? Ich möchte ein kleines ausholen und mit einem kleinen Experiment mit Ihnen anfangen. Bei Adalbert Stifter gibt es eine Erzählung in den bunten Steinen, und da geht es darum, ein Liebespaar trifft sich im Wald, da werden sie vom Oberförster überrascht. Dieser Oberförster ist ein unsympathischer Finsterling, der den beiden übel will und der die intime Situation schon sehr stört. Da heißt es im Text, von der Seite trat der Oberförster hinzu. Bitte stellen Sie sich diese Situation einmal bildlich vor. Von der Seite trat der Oberförster hinzu. Bitte stellen Sie sich die Situation einmal bildlich vor. Ja, ich habe etwas von Ihnen verlangt, was Sie gar nicht können. Sie können sich nicht vorstellen, dass er von der Seite kam. Sie müssen sich entscheiden, kam er von rechts oder kam er von links. Ich mache mal den Test. Bei wem kam er von rechts? Bei wem kam er von links? Ja, ungefähr 3:1. Normalerweise funktioniert das erst bei größeren Zahlen. Ich habe das auch mit 400, 450 Leuten gemacht, da funktioniert es ganz sicher. Wenn ich jetzt noch die Linkshänder aufgefordert hätte, mal sich nicht zu melden, wäre das Ergebnis noch eindeutiger. Ja, so ganz frei sind wir nicht in unseren Gedanken. Wenn der Oberförster unsympathisch ist, dann kommt er von rechts. Ich habe das in den Vorlesungen gerne so gemacht, dass ich von Jahr zu Jahr abgewechselt habe. Einmal war er unsympathisch, einmal war er sympathisch, dann kommt er von links. Das ist eine Sache, die hat man in der Psychologie in den 1920er Jahren entdeckt und auch dann ausgenutzt, wenn Sie Wochenschauen aus dem Zweiten Weltkrieg ansehen, dann sehen Sie, dass sie sich alle an das explizite Gebot von Goebbels halten, der verordnet hat, der deutsche Soldat kommt immer von links. Das war leicht zu realisieren. Die Wochenschauen wurden ja nicht in den Schützengräben von Stalingrad gedreht, sondern in den Studios von Babelsberg. Also das ist, ja, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Aber das geht gar nicht zu unserem zentralen Thema. Zentrales Thema, oder worum es mir geht, ist, dass wir uns entscheiden müssen, wie wir diese Unbestimmtheit, von wo er kommt, die im Text ist, auflösen. Die Literaturwissenschaftler sprechen von einer Unbestimmtheitsstelle. Das Auflösen von Unbestimmtheitsstellen gehört zum spezifisch literarischen Verstehen. Wer sich weigert, die Unbestimmtheiten aufzulösen, alltagsweltlich gesprochen, wer beim Lesen keine Vorstellungen vom erzählten Geschehen entwickelt, der verfehlt die Spezifik von Literatur. Genau das ist eine Entwicklungsstörung im Rahmen der literarischen Sozialisation. Tatsächlich gibt es Menschen, die das nicht können. Die Mediziner reden von Aphantasie, etwa 2% der Bevölkerung sollen davon betroffen sein. Woher es kommt, weiß man nicht. Aber vielleicht können wir am Ende was vermuten. Halten wir jedenfalls als erste Einsicht fest, was wir am Beispiel des Oberförsters gesehen haben. Der Vorgang hat zwei Momente. Zuerst das Lesen im Sinne des Dekodierens der Buchstaben mit dem Verstehen des Sachverhalts. Und dann zweitens die Entwicklung einer Vorstellung. Und dieser Doppelschritt Verstehen und Vorstellung wird uns im Folgenden noch weiter beschäftigen. Und noch etwas passiert bei uns bei der Rezeption. Wenn Sie sich beim Lesen entschieden haben, dass der Oberförster bei Ihnen von rechts kommt und man Sie nach einiger Zeit fragt, was eigentlich im Text steht, dann wird in aller Regel, der Empiriker sagt nie, nie und nie immer, dann wird in aller Regel Ihr Gedächtnis Ihnen einen kleinen Streich spielen. Sie werden sich erinnern, dass er im Text von rechts kommt. Unsere Erinnerung macht das Erinnerte real, obwohl wir es produziert haben. Zwischendurch ein paar Worte zum Begriff der Fiktion oder der Fiktionalität. Herr Friedrich macht mich ja immer darauf aufmerksam, dass Sie ja keine Literaturwissenschaftler sind und insofern da ein kleines Exkurs. Warum sagen wir nicht einfach erfundene Geschichten? Die Antwort ist einfach, eine Fiktion ist zwar eine mögliche Form einer erfundenen Geschichte, aber eine erfundene Geschichte kann auch ein Fake sein, eine Lüge, in dem Sinne, dass behauptet wird oder mindestens nahegelegt wird, die erzählte Geschichte sei tatsächlich geschehen. Auch für Texte mit Wahrheitsanspruch gibt es verschiedene Begriffe. Ich wähle den Begriff pragmatische Texte, weil sie im direkten Bezug nehmen auf die Alltagsrealität. Dass in einem Roman dargestellte ist aber nicht in dem Sinne wahr, dass die Fakten nach richtig oder falsch beurteilt werden können. Ein fiktionaler Text behauptet ja nicht, dass die erzählten Ereignisse wirklich geschehen sind oder dass es diese fiktionale Welt überhaupt gibt. Der grundsätzliche Unterschied ist also klar, in der Praxis ist es nicht immer so eindeutig. Macht es einen Unterschied, ob die Erzählung die Wiedergabe eines tatsächlichen Geschehens ist oder ob sie fiktional ist? Bei einem pragmatischen Text ganz gewiss. Stellen Sie sich vor, denken Sie an ein Gerichtsverfahren zu einem Autounfall und wenn da der Zeuge sagt, das Auto kam von der Seite, na, dann wird der Richter schon nachfragen, von rechts oder von links. Das gilt aber nicht für unsere Wahrnehmung. Wir haben nämlich die erstaunliche Fähigkeit, einem Geschehen in unserer Wahrnehmung einen Realitätsakzent zu vergleichen. Denken Sie an den Streich mit der Erinnerung, den ich eben genannt habe. Ich nehme als Beispiel das Erlebnis eines Films. Das ist ja alles auch beim Theater oder Film möglich. Wenn Sie einen James-Bond-Film anschauen, dann gibt es da eine wilde Verfolgungsjagd. Die Bösen sind hinter Bond her und Sie sind gespannt, ob es ihm wohl gelingen wird, zu entkommen. Aber dass er entkommt, das wissen Sie doch. Das wissen Sie doch schon, bevor Sie ins Kino gehen oder bevor Sie den Fernseher einschalten. Wieso sind Sie dann gespannt? Das ist ein Widerspruch. Die Erklärung ist, Sie haben die Illusion eines tatsächlichen Geschehens, das Sie beobachten. Der Mensch ist ein Sinnsucher. Wenn man Bilder, die keinerlei Zusammenhang haben, in eine Reihenfolge bringt, dann unterstellt unser Gehirn einen Zusammenhang und versucht, den zu rekonstruieren. Wir suchen einen Zusammenhang, mehr noch, wir suchen Sinn und das sogar dort, wo wir wissen, dass keiner da ist. Beispiel Rorschach-Klecks. Dass wir notorische Sinnsucher sind, ist in unserer Evolution begründet. Stellen wir uns vor, irgendwann in der Altsteinzeit treten an einem Wintermorgen zwei Frühmenschen vor die Höhle und sehen im Schnee vor dem Eingang dieses. Da ist das. Irgendwie ist das durcheinander geraten. Ja. Jedenfalls sehen Sie dieses vor der Höhle. Wenn Sie sowas sehen würden. Der eine von den beiden denkt sich nichts dabei und geht weiter. Der andere deutet, versteht diese Abdrücke im Schnee als die Spuren eines Säbelzahntigers. Er sieht, dass die Spuren zu einem Busch führen und beschließt, doch lieber wieder zurück in die Höhle zu seiner Frau zu gehen. Das heißt, er sieht Sichtbares und versteht das und zweitens schließt auf Nicht-Sichtbares hinter dem Gebüsch der Säbelzahntiger. Einer der beiden wird das Frühstück für den Tiger. Der andere geht zurück in die Höhle zu seiner Frau, zeugt Kinder, gibt seine Gene als Sinnsucher weiter und ist unser Vorfahr. Das Beispiel ist übrigens gar nicht weit hergeholt. Die Gehirnphysiologen sagen uns, Lesen findet in genau den Gehirnregionen statt, die in der Evolution entwickelt worden sind oder genutzt worden sind für das Lesen von Spuren bei der Jagd. Aber ich hämmere mit den zwei Dingen. Wir haben zwei Momente. Das kognitive Verstehen interpretiert Spuren, gibt ihnen Sinn. Und die fiktionale Bildung einer Vorstellung. Fiktional, wieso in der Fantasie? Der Tiger ist vielleicht längst woanders. Also das kann sein, dass da der Tiger ist, aber zunächst mal ist das eine Fantasie von ihm. In den 1920er Jahren experimentierte man mit dem Medium Film. Das Funktionieren dieses neuen Mediums war ja für die, sowohl für die Macher wie die Zuschauer noch neu. Der Filmregisseur Lew Kuleshov entwickelte Verfahren, die als Kuleshovs Trick bekannt wurden und heute zum Handwerkszeug des Filmemachens gehören. Das Prinzip der Montage. Montage heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn man uns eine Folge von Bildern präsentiert, dann geben wir der Folge eine übergeordnete Bedeutung, die die einzelnen Bilder gar nicht haben. Wenn wir, so die Beispiele von Kuleshov, wenn wir das Gesicht einer Person sehen und anschließend Hände, dann verarbeitet unser Gehirn diese beiden Bilder so, dass es einen Zusammenhang herstellt. Die Hände gehören dieser Person. Oder in komplexerer Form, wir sehen das neutrale Gesicht einer Person und danach auf einem Tisch einen Teller mit Essen. Wir verstehen, die Person hat Hunger. Wir sehen das identische Gesicht und das Bild einer Beerdigung. Wir verstehen, die Person ist traurig. Was für unsere Überlegungen wichtig ist, wenn wir zunächst ein Bild sehen und danach ein anderes, dann verarbeitet unser Gehirn diese Bilder so, dass A, das zweite zeitlich später ist als das erste und B, dass das zweite die Folge des ersten ist, also sowohl temporal wie kausal. Unser Gehirn konstruiert aus disparaten Fakten einen Zusammenhang. Der notorische Sinnsucher in uns gibt den eigentlich sinnlosen Einzelfakten einen Sinn. Er macht daraus eine Geschichte. Lass mich mal sehen, ob... Nee, da ist es. Kuleshovs Schüler Sergei Eisenstein hat das in seinen Filmen perfektioniert. Das ist eine Bildsequenz aus dem Panzerkreuzer Potjomkin. Da hat er die Bilder von drei steinernen Löwen so montiert, dass der Eindruck eines Ablaufs entsteht. Man hat den Eindruck, dieser eine Löwe springt auf. Nochmal, das Verstehen bezieht sich auf das Einzelbild, die Reihe ist die Vorstellung, das Aufspringen dieses Löwen. Jetzt will ich mal sehen, ob ich jetzt hier richtig weiterkomme. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ich habe schon angedeutet, dass die Fähigkeit zum kompetenten Umgang mit Geschichten gelernt werden muss. Kinder müssen das lernen, manche lernen es auch nicht. Das heißt, diese Entwicklung kann auch gestört sein. Ich gebe ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis. Ich habe ja Lehrerinnen ausgebildet für den Primarbereich und vor allen Dingen für die Sonderpädagogik. Im folgenden Beispiel geht es um ein Mädchen im Förderunterricht. Ich muss aber eine Vorbemerkung machen für eventuell anwesende Lehrer und Lehrerinnen. Für die Förderung sehen wir inzwischen Bildergeschichten heute nicht mehr als geeignet an, weil sie genau für die Kinder, die den Förderbedarf haben, zu schwierig sind. Aber für die Diagnose sind sie nach wie vor sehr gut. Also da sind wir. das Mädchen aus dem Förderunterricht mit starker Leserechtschreibschwäche ist seit 2 Jahren im Leserechtschreibtraining. Wir nennen sie Stella. 10 Jahre und 4 Monate ist sie alt und geht eigentlich in die Klasse 4. Und da geht es um diese Bildergeschichte. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das ist ja irgendwie seltsam. Mal geht's da rechts, mal nach links. Ja, Stella. Also, der Vater, der geht im Schnee und der Sohn bewirft ihn dann mit einem Schneeball. Und dann fängt halt eine Schneeballschlacht an. Und dann lacht der Sohn. Und dann macht der Vater eine Kugel und schmeißt die dann aufs Dach ran. Dann duckt der Sohn sich und dann lacht er, weil er den nicht getroffen hat. Und dann kommt da eine Lawine vom Dach und dann lacht wahrscheinlich der Vater. Fällt auf den Sohn, da lacht wahrscheinlich der Vater. Das Mädchen Stella ist in seiner literarischen Sozialisation etwa 2 Jahre zurück. Wo liegen ihre Defizite? Ich sagte Diagnose. Es bekommt eine Reihe von Bildern vorgelegt, die Reihenfolge war vorgegeben, immerhin. Was es immerhin kann, es liefert nicht nur eine Bildbeschreibung, sondern eine rudimentäre Erzählung. Aber die Verknüpfungen des Mädchens sind nur temporal. Und dann, und dann, und dann. Es fehlen kausale Verknüpfungen. Es fehlen auch noch andere, aber ohne Kausale ist es gar keine Geschichte. Warum fehlen die? Eine temporale Abfolge kann das Kind an den Bildern sehen, an den Bildern. Beziehungsweise an den Figuren in ihrer äußerlichen Betrachtung sehen. Das kann Stella schon. Aber da bleibt die Erzählung im Wortsinn äußerlich. Wie sehen kausale Verknüpfungen aus? Weil der Junge geworfen hat, ärgert sich der Vater. Deshalb wirft er selbst auch einen Schneeball und so weiter. Was ist die Voraussetzung für solche Weil- bzw. Um-zu-Konstruktionen? Damit jemand das kann. Um solche Verknüpfungen herzustellen, muss das Kind sich in die Figuren hineinversetzen. Und das ist es, was Stella noch nicht oder jedenfalls allenfalls ansatzweise kann. Untypisch an dem Beispiel ist allerdings, dass es ein Mädchen ist. Typischerweise haben Jungen da eher Probleme. Es ist eine didaktische Binse, dass Mädchen ein stärkeres Interesse haben an der Etablierung einer Geschichte und dass sie früher entsprechende Kompetenzen entwickeln. Aber wenn es dann doch ein Mädchen ist, sieht man es besonders genau. Das Kind lernt also, dass es für eine, oder muss lernen, dass es für eine konsistente Geschichte auch kausaler Verknüpfungen bedarf. Und das heißt im Umkehrschluss, aus der Geschichte als Geschichte lernt es, dass die Einzelereignisse nicht nur in einer temporalen Reihenfolge stehen, sondern dass zwischen den Einzelereignissen kausale Verbindungen bestehen. Kuleshovs Trick. Und das gilt sogar dann, wenn es gar keine kausalen Zusammenhänge gibt oder wenn diese nur scheinbar sind. Beispiel, die Fehlinterpretation von Statistiken, wenn wir fälschlich eine Abfolge als Kausalität verstehen. Aber so sind wir inzwischen seit dem Säbelzahntiger programmiert. Noch einer hatte einen Trick, Lessing. Ich habe schon gesagt, dass das alles auch beim Film bzw. im Theater möglich ist. Deshalb ein Theaterbeispiel. ich sagte schon, Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie, diskutiert Lessing, ob es erlaubt ist, im Theater Gespenster auf die Bühne zu bringen. Im Mittelalter und im Barock war das ständig und in allen Varianten der Fall gewesen. Jetzt aber stellt sich das Problem, dass wir leben 1767 im Zeitalter der Aufklärung, keine Gespenster mehr glauben. Moment, jetzt ist es wieder andersrum. Völlig durcheinander. Wenn es also wahr ist, dass wir jetzt keine Gespenster mehr glauben, wenn dieses Nichtglauben die Täuschung notwendig verhindern müsste, wenn ohne Täuschung wir unmöglich sympathisieren können, so handelt jetzt der dramatische Dichter wider sich selbst, wenn er uns dem ungeachtet solche unglaubliche Märchen ausstaffiert. Alle Kunst, die er dabei anwendet, ist verloren. Also, für ein Publikum, das aufgeklärt nicht an Gespenster glaubt, ist es lächerlich, ein Gespenst auf die Bühne zu bringen. Es ist, so muss man genauer sagen, lächerlich, dass das Gespenst als Gespenst den Zuschauern vor Augen gestellt wird. Ein Komparse mit einem weißen Bettlaken über dem Kopf. Lessing spricht von der Unschicklichkeit, ein Gespenst vor den Augen einer großen Menge erscheinen zu lassen. Folglich ist es durchaus nicht erlaubt, Gespenster und Erscheinungen auf die Bühne zu bringen? Frage. Aber in diesem Verstande keine Gespenster glauben, kann und darf den dramatischen Dichter im Geringsten nicht abhalten, Gebrauch davon zu machen. So ein Dichter ist Shakespeare. Vor seinem Gespenste im Hamlet richten sich die Haare zu Berge. Wieso geht das von selbst weiter? Wie machen wir das? So ein Dichter ist Shakespeare. Vor seinem Gespenste im Hamlet richten sich die Haare zu Berge, sie mögen ein gläubiges oder ungläubiges Gehirn bedecken. Und dann kommt die entscheidende Argumentation, jetzt bin ich mal gespannt. Ja doch. Beim Shakespeare ist es der einzige Hamlet, mit dem sich das Gespenst einlässt. In der Szene, wo die Mutter dabei ist, wird es von der Mutter weder gesehen noch gehört. Alle unsere Beobachtung geht also auf ihn. Und je mehr Merkmale eines von Schauder und Schrecken zerrütteten Gemüts wir an ihm entdecken, desto bereitwilliger sind wir, die Erscheinung, welche diese Zerrüttung in ihm verursacht, für eben das zu halten, wofür er sie hält. Das Gespenst wirket auf uns mehr durch ihn als durch sich selbst. Der Eindruck, den es auf ihn macht, geht auf uns über und die Wirkung ist zu augenscheinlich und zu stark, als dass wir an der außerordentlichen Ursache zweifeln sollten. Also, im einen Fall, der Komparse mit dem Bettlaken, sehen alle das Gespenst. Im anderen Fall sieht es nur Hamlet. Lessings Trick hat aber Kuleshovs Trick zur Voraussetzung. Also das Prinzip hat auch schon früher funktioniert, bevor Kuleshov das formuliert hat. Wir ergänzen bei der Wahrnehmung eines Elements, hier Hamlets, dass es noch ein zweites gibt, das wir nur nicht sehen, das Gespenst. Mit Lessings Trick kann der Theaterinspizient den Komparsen mit dem Betttuch ganz einsparen. Nicht die Zuschauer sehen das Gespenst, sondern Hamlet lässt die Zuschauer glauben, dass er es sieht. Die neue Wahrnehmung erfolgt nicht mehr durch das Anschauen des Gespensts, sondern dadurch, dass wir uns, jetzt fällt der Begriff zum ersten Mal, dass wir uns empathisch mit Hamlet identifizieren. Und das geschieht dadurch, dass wir von äußeren Merkmalen auf den inneren Zustand schließen. Lessing geht also weiter mit seinem Trick als wir mit dem Oberförster. Er entwickelt seine Vorstellung nicht nur darüber, was Hamlet tut, kommt er von rechts oder von links, sondern eine Vorstellung darüber, was im Innern Hamlets vorgeht. Und in der Identifikation mit Hamlet können wir dann vorübergehend davon absehen, dass wir gar nicht an Gespenster glauben. Was aber nicht heißt, dass wir dazu tatsächlich an Gespenster glauben müssen. Bleibt das Problem, warum sieht Hamlet das Gespenst? Wo es doch gar keine Gespenster gibt und es außer ihm niemand sieht. Im literarischen Wirkungsprinzip früherer Zeit ging es um ein als äußerlich gedachtes Geschehen, die Erscheinung eines Gespensts. Nun wird das Geschehen, so Lessing, interpretiert als ein Vorgang im Inneren Hamlets, in seinem, wie er sagt, von Schauder und Schrecken zerrütteten Gemüt. Oder die Erklärung, Hamlet ist wahnsinnig. Dieser Trick ist im Film heute elementares Handwerk. Ich nehme an, dass diese Szene kennen Sie alle aus Hitchcocks Psycho, die Duschszene. Heute ist das bei den Filmemachern ja selbstverständlich. Sie wissen, die Einfühlung in eine Figur ist weit wirkungsvoller, als das schreckerregende Moment direkt zu zeigen. Ich muss aber genauer sagen, das ist Handwerk bei den intelligenteren Regisseuren. Ich gehe mal fest davon aus, dass Alfred Hitchcock seinen Lessing gelesen hat. Das gilt nicht für alle. Der Poltergeist. Wenn wir im Poltergeist den Geist direkt sehen, dann ist das trotz aller modernen Tricktechnik genauso albern wie zu Lessings Zeiten der Komparse mit dem Bettlaken über dem Kopf. Wir müssen also das Konzept der Empathie etwas genauer fassen. Wir müssen also das Konzept der Empathie etwas genauer fassen und fragen dann, was wir dabei lernen. Empathie ist eine besonders entwickelte Form der Identifikation. Identifikation wiederum ist eine Form der Anpassung an das Gelesene. Bevor wir also das Konzept Empathie im engeren Sinne betrachten, müssen wir uns mit den weniger entwickelten Formen beschäftigen, die ja nur einfachere Formen der literarischen Rezeption sind. Diese Formen entwickeln sich bei Kindern biografisch im Lauf der literarischen Sozialisation. Auf diese Entwicklung kann ich hier nicht eingehen. Wenn es gewünscht wird und Interesse besteht, kann ich da einiges nachtragen. Aber eigentlich ist das ein eigener Vortrag. Also zu den verschiedenen Formen der Identifikation. Wenn ein Leser sich das Gelesene vorstellt, dann realisiert er für sich Illusion. Die Illusion, er befinde sich selbst auf dem Schauplatz des Geschehens oder er betrachte die dargestellte Welt mit den Augen einer Romanfigur. Einer Figur, die jedoch nicht selbst erzählt wird, sondern in deren Bewusstsein das Geschehen sich spiegelt. Wie kommt das zustande? Dass wir fiktionale Gegenstände als quasi real wahrnehmen, geschieht in einem Vorgang, den wir als Substitution bezeichnen. Substitution bezeichnet also die teilweise Ersetzung, Substitution, Substituierung bestimmter Personen, Werte etc. der eigenen Welt durch die Protagonist, durch die Figuren der fiktionalen Welt, während man als man selbst die Teilnahme am fiktionalen Geschehen in der Fantasie erfährt. Substitution bedeutet also nur einen in der Fantasie vollzogenen Austausch der umgebenden Welt, aber keine Veränderung des Selbst oder der Grenzen seiner Umwelt. Denken Sie an das Beispiel mit dem Oberförster. Sie haben, wenn ich sage, stellen Sie sich das vor, die Illusion, dass Sie im Wald daneben stehen und sehen, der Oberförster kommt von der Seite. Diese Identifikation schafft eigentlich die Position innerhalb der literarischen Welt überhaupt erst, hat also die Funktion, dass das fiktive Geschehen von einer Position innerhalb der fiktiven Welt selbst wahrgenommen wird. Wir nennen das, ich habe den Begriff schon mehrmals benutzt, wir nennen das Illusion. Man könnte auch sagen, fingiert wird in der Fantasie eine Figur, die nur darin besteht, das fiktive Geschehen wahrzunehmen. Es erfolgt also nicht aus der Sicht einer bestimmten Person im Text, das Oberförster-Beispiel, nur Sie stehen irgendwo da und schauen dem Oberförster zu. Sie kommen dem Text ja nicht vor. Ich gehe noch einmal an den Anfang des Vortrags zurück. Jetzt ist klar, welche Funktion die historischen Fakten in Soppas Mundbrandroman haben oder die Kormorane in Matthias Moors Bodensee-Krimi. Es, unter anderem, sie haben noch mehr Funktionen. Es sind realistische Details, die für die Leserin oder den Leser eine möglichst große Übereinstimmung von realer und fiktiver Welt suggerieren und so diese Substitution leichter machen. Ich habe in meiner Forschung zur literarischen Sozialisation zahlreiche Äußerungen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen gesammelt. Bei diesem Material wird ersichtlich, dass die Phasen der Entwicklung von Identifikation mit der Entwicklung, mit der psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen parallel gehen. Ich gebe deswegen einige Beispiele. Wie das Buch heißt, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte mich so in das Buch, in das Leben dieser Person hineinversetzt, dass ich, als jemand in diesem Buch starb, gar nicht mehr an die Wirklichkeit, dass bei mir alles in Ordnung ist, gedacht habe. Ich glaubte, eine Welt stürzt über mir ein. Oder ein anderes Beispiel. Dann las ich am liebsten Abenteuergeschichten wie Die vier Freunde. Kennt sich jemand mit Jugendbüchern aus? Die vier Freunde? Und mir gefielen die Bücher so gut, weil ich mich völlig in das Geschehen hineinversetzen konnte und die Welt um mich herum vergaß. Ich träumte selbst vor mich hin, dass ich auch solche Abenteuer erleben würde. Vier Freunde, ist jemand inzwischen eingefallen? Ja, es sind fünf. Und sie ist die fünfte. Logisch ist dieser Vorgang die Basis dafür, dass die Leserin oder der Leser zu einer Figur der fiktiven Welt emotionale Beziehungen aufnimmt, mit der man ja durch diesen Vorgang, durch diese Identifikation erst auf der gleichen Realitätsebene steht. Bewunderung, Abneigung, Verliebtsein. Sehr anschaulich sagt das ein Mädchen bezüglich der Lektüre von Pippi Langstrumpf. Sie sagte nicht, ich möchte Pippi sein, sondern sie sagt, ich möchte Pippi zur Freundin haben. Zur Frage, was lernen wir dabei? Ich habe es schon mehrfach gesagt, Substitution ist die Operation, die Illusion erzeugt. Wir nehmen eine fiktive Realität als quasi reale wahr. Und das ist der Grund, das war unsere Ausgangsfrage, das ist der Grund, warum eine Erzählung überzeugender ist als eine sachliche Darstellung. Wir hören nicht nur kognitiv eine Belehrung oder Argumentation, sondern wir sehen in unserer Fantasie ein Geschehen. Der Oberförster kommt von rechts, hinter dem Busch hat sich ein Tiger versteckt. Was wir aber doch mit eigenen Augen sehen, in unserer Vorstellung, das überzeugt uns. Eine weiterentwickelte Form, die Tasten reagieren schneller als sie an meinem. Eine weiterentwickelte Form bezeichnen wir als Projektion. Das meint jene Form der Identifikation, die alltagssprachlich oft alleine damit gemeint ist. In der Projektion schreiben wir in unserer Fantasie anderen, hier den Figuren literarischer Texte, unsere eigenen Eigenschaften zu, insbesondere unsere Bedürfnisse, unsere Einstellungen. In der Projektion nimmt also der Leser oder die Leserin in seiner Fantasie die Position einer vorgegebenen Figur ein, indem er diese Figur gewissermaßen zum Träger seiner eigenen Eigenschaften macht. So kann er fantasiehaft sein eigenes Selbst in der Situation jener Figur realisieren, deren Platz er einnimmt. Und in dieser Position kann er seine eigenen Bedürfnisse mit den Handlungsmöglichkeiten jener Figur ausleben. Wieder Beispiele aus den Selbstäußerungen. Die Helden sind so, wie ich gern sein möchte. Sie leben in einer Zeit, in der ich gerne leben möchte. Oder ein anderes, die fünf Freunde. Man erlebt Abenteuer, von denen man manchmal träumt, die man aber selbst unter normalen Umständen nie selbst erleben kann. Zur Frage, was lernen wir dabei? Bei der Projektion befriedigen wir fantasiehaft unsere eigenen Bedürfnisse. Dabei probieren wir uns aus in neuen, in fremden Rollen, unter neuen, fremden, anderen Bedingungen, anderen Situationen, auch in solchen, in die wir in der Realität niemals kommen würden. Und das Dritte schließlich, da ist es. Empathie, die als Form sozialer Interaktion kompetenteste Form der Identifikation ist Empathie. Bei der Empathie wird nicht nur fantasiehaft die umgebende Welt vertauscht, Empathie bedeutet die Fähigkeit zu einem kontrolliert gehandhabten, flexiblen Umgang mit den Grenzen der eigenen und fremden Identität. Empathie ist nicht nur ein kognitiver Akt, in dem Einstellungen, Erwartungen oder Reaktionen anderer antizipiert werden, sondern auch die Übernahme fremder affektiver Zustände. Oder anders formuliert, während Projektion die Empfindung dessen zur Folge hat, was wir selbst in der Situation eines anderen fühlen würden, besteht Empathie in der Empfindung jener Emotion, die die andere Person fühlt. Man kann also abgekürzt von Empathie auch als Affektübernahme sprechen, aber die Aktivität selbst ist kein rein affektives Handeln. Denn an ihrem Beginn steht, im Unterschied zur Projektion, eine Interpretation, die an anderen Merkmale identifiziert und von diesen beobachteten Merkmalen auf nicht beobachtete Befindlichkeiten schließt. Damit bereits gesagt, dass Empathie nicht die Übernahme des objektiven Zustands eines anderen ist, sondern, wie die anderen Formen auch, eine Konstruktionsaktivität dessen, der diese Empathie praktiziert. Ich gebe ein Beispiel. Wir sehen Tränen im Gesicht eines Gegenüber und schließen von äußeren Merkmalen Tränen auf den inneren Zustand Trauer. Diese Konstruktion kann auch falsch sein. Vielleicht hat das Gegenüber nur Zwiebeln geschnitten. Wieder ist mir wichtig der Doppelschritt. Zuerst Deutung, Interpretation beobachteter äußerer Merkmale und zweitens die Vorstellung der inneren Zustände des anderen. Ich gebe auch hier wieder Beispiele, die Schachnovelle. In dem Buch wird die Zwiespältigkeit der Hauptperson dargestellt. Dieses Gefühl war neu für mich. Ich habe es nicht im Einzelnen darauf abgehoben, aber an den Siegeln hinten sehen Sie, die Personen, die das geäußert haben, werden im Laufe der Zeit immer älter. Da sind wir bei 17-Jährigen. Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, von Hannah Green. Es sind die Gefühle gewesen, die ein schizophrener Mensch hat. Literatur bietet sich als Medium für den spielerischen, sanktionslosen Umgang mit den Grenzen eigener und fremder Identität an, besonders dort, wo in einer bestimmten psychosozialen Entwicklungsstufe das Bedürfnis besteht, auch Erfahrungen weiterreichender, extremerer Art und auf anderen Gebieten zu machen, als sie in der eigenen sozialen Lebenspraxis möglich oder erwartbar sind. Wie sagte doch am Anfang Matthias Mohr, besonders wichtig ist mir bei meinen Romanen die Erkundung vielschichtiger und abgründiger Figuren mit komplexen und widersprüchlichen Motiven. Um diese deutlich zu machen, setze ich sie in Extrempositionen. Das ist genau das. Selbstverständlich ist Empathie auch im Theater oder beim Film möglich. Das Konzept dieser drei Identifikationsformen stammt sogar ursprünglich aus der Filmtheorie. Einerseits ist Empathie im Film schwieriger, weil die Fantasie weniger Freiraum hat. Im Film ist es nicht der Zuschauer, der entscheidet, ob der Oberförster von rechts oder von links kommt, sondern der Regisseur legt das fest. Und schwieriger, weil die Konstruktionseigenaktivität konstitutiv ist für Empathie. Andererseits fällt denen, die wenig Fantasie haben, ich habe davon gesprochen, es gibt auch Menschen mit Afantasie, andererseits fällt denen beim Film die Identifikation leichter, weil ihnen ein gewissermaßen ein Teil der Fantasiearbeit schon abgenommen worden ist. Also auch hier wieder zur Frage, was lernen wir dabei? Bei der Empathie können wir Fremderfahrungen machen, einschließlich der Erfahrung fremder emotionaler Zustände. Empathie ist für die Erfahrung fremder innerer Zustände Voraussetzung. Wir lernen auf dem Weg der Identifikation nicht nur die Argumente, die Positionen, kurz die Weltsicht anderer Menschen kennen, wir gewöhnen uns, die Welt auch mit den Augen anderer zu sehen. Darüber hinaus lernen wir in unserer Fantasie auch die inneren Zustände der Romanfiguren, deren emotionale Befindlichkeiten kennen. Aber wieso gerade bei fiktionalen Texten? Wie ist der Zusammenhang von Fiktionalität und Empathie? Die Leser tun doch den Romanfiguren gegenüber das Gleiche, was sie auch alltagsweltlich gegenüber anderen Personen tun, wenn sie empathisch ihnen gegenüber sind. Sie interpretieren äußere Merkmale und schließen auf innere Zustände. Warum dann aber gerade fiktionale Literatur? Empathie funktioniert bei fiktionalen Texten deshalb, weil bei der Fiktion der Autor die Möglichkeit hat, das Innere der Figuren zu gestalten. Oder genauer, der Autor hat bei fiktionalen Texten die Möglichkeit, die Figuren überhaupt erst mit einem Innen auszustatten und damit dem Leser ein Empathieangebot zu machen. Zum Beispiel bei historiografischen Texten geht das nicht. Und wenn es doch gemacht wird, super, dann wird eben ein fiktionaler Text daraus. Wir lernen beim empathischen Lesen also zweierlei. Neben der Fremderfahrung lernen wir die Fähigkeit der Empathie selbst. Im Freiraum der risikolosen Lektüre fiktionaler Texte, beim spielerischen Umgang mit fremden Charakteren, beim fantasiehaften, aber kontrollierten Übernehmen und wieder Ablegen fremder Rollen, üben wir für die Praxis in der Realwelt eine wichtige soziale Interaktionsform ein. Die Literaturwissenschaft weiß das schon lange, aber inzwischen gibt es Studien in der Psychologie, die gezeigt haben, dass das Lesen von Romanen die Fähigkeit von Empathie wirklich fördert. Und das gilt sowohl ontogenetisch wie phylogenetisch. Also es findet also statt in der kindlichen Entwicklung des einzelnen Individuums und es fand statt bei der Entstehung der Moderne in der Aufklärung, Lessing. Spätestens hier muss aber vor einem Missverständnis gewarnt werden. Empathie ist ambivalent. Es ist eine Fertigkeit. Ob und wie wir sie anwenden, ist eine andere Frage. Es gibt nun einmal Menschen mit problematischem Charakter. Die Psychologie spricht von der dunklen Triade, Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Auch diese Menschen sind zur Empathie in der Lage. Es ist nur die Frage, ob sie sich in andere Menschen hineinversetzen wollen oder ob es sie einfach nicht interessiert, was in anderen Menschen vorgeht. Und es ist sogar möglich, die Fertigkeit der Empathie zum eigenen Vorteil zu nutzen, also um andere Menschen zu manipulieren oder ihnen sonst wie zu schaden. Zum Abschluss noch zwei Hinweise. Das eine ist die historische Einordnung, ganz kurz. Bis zur Aufklärung war das Verständnis von Literatur so, dass man vom Text eine Lehre als angebbare, als die Linguisten sagen, satzförmige, handlungslenkende Nutzanwendung erwartete. Das änderte sich im 18. Jahrhundert. Es entstanden die empfindsamen Romane und bei deren Lektüre gewöhnten sich die Leser oder vielmehr ganz überwiegend Leserinnen an eine neue Funktion von Literatur. Also nicht mehr Erbauung und Belehrung, sondern Identifikation mit dem Protagonisten, so wie wir es heute kennen. Aber formuliert hat das schon Kant, der definierte Empfindsamkeit als die Teilnehmung an anderer ihrem Zustande. Das Wort Empathie kannte er noch nicht, vielleicht hätte er es genommen. Empathie ist also eine, wenn nicht sogar die zentrale Interaktionskompetenz der Moderne. Sie ist charakteristisch für unsere Form der sozialen Interaktion. Traditionelle Gesellschaften haben nicht Empathie als zentrale Interaktionskompetenz. Europa hat sie gelernt und eingeübt im Prozess der Modernisierung im 18. Jahrhundert in den neuen Romanen. Und nach der Vergangenheit ein Blick in die Zukunft. Ich sagte, literarisches Lesen etablierte sich im 18. Jahrhundert als Ort der Einübung von Empathie. Aber diese Errungenschaft ist heute in Gefahr, falls die damals entstandene Lesekultur verloren geht. Beim empathischen Lesen, ich habe es mehrfach gesagt, wird die Fähigkeit zur Interaktion mit anderen eingeübt, die letztlich im Transfer von einem Teil der Lebenswelt der Leser in einen anderen eine für unser soziales Zusammenleben wichtige Kompetenz ist. Diese könnte in dem Maße verloren gehen, wie die Lesekultur verloren geht. Das hätte zur Konsequenz, dass vergleichbar mit der informatorischen Wissenskluft eine Kluft entsteht oder größer wird zwischen denen, die diese soziale Interaktionskompetenzen einüben und denen, die das nicht tun. Die informatorische Wissenskluft beeinträchtigt die Fähigkeit zu demokratischen Partizipation. Die andere, die Engländer haben das Social Competence Gap genannt, die andere könnte unsere gesamte politische Kultur verändern. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schön, für Ihre Ausführung. Wie immer haben Sie Gelegenheit, Herrn Schön zu löchern, unseren Referenten, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Ich schaue schon mal, da haben wir schon was. Bitte schön. Bevor Sie antworten, wiederhole ich es kurz. Also Sie fragen, ob angesichts dieser düsteren Aussichten, ob nicht im Film Rettung liegt und ob da empirische Studien vorhanden sind, die den Vergleich ziehen zwischen der Lektüre und der Empathiesozialisation und der Film-Empathiesozialisation.
Ja, selbstverständlich. Die Literaturwissenschaftler tun immer so, als hätten sie das erfunden mit diesen drei Stufen. Aber in Wirklichkeit stammt das aus der Filmtheorie. Und zwar aus den 1930er Jahren ist das in der Filmtheorie entwickelt worden. Also es muss schon da passen. Und was man dazu sagen kann, ist, auf der einen Seite ist es schwieriger, weil wir in unserer Fantasietätigkeit, wenn wir entscheiden, ob der Oberförster von rechts oder von links kommt, uns diese Welt sozusagen auch zurechtlegen. Und dann, wenn wir sie uns nach unseren Bedürfnissen fantasiert haben, dann können wir auch leichter empathisch sein. Und das geht nicht so gut, wenn uns ein Regisseur vorgibt, ob er von rechts oder von links kommt. Einerseits. Also das, da könnte es, weil diese Eigenaktivität wichtig ist für die Empathie, könnte es schwieriger sein. Andererseits, ich sagte es auch, man sieht heute, dass es ungefähr 4% der Menschen gibt, die Aphantasie haben, die sich nichts vorstellen können. Für die wäre es natürlich leichter, das ist klar. Und es gibt ja die Entwicklungsstörung, also Steller könnte vermutlich mit einem Film mehr anfangen als mit einem gelesenen Buch. Und ich will es nicht weiter hören.
Es gibt den Ausdruck der Ergänzungsleistung, ne? Ja. Die in der Literatur natürlich größer ist, als wenn Sie zum Beispiel ein Hörbuch schon hören. Ja? Im nächsten Schritt dann ein Hörspiel und als akustischer Film sozusagen oder dann ein Film. Ja? Sie müssen, wenn Sie lesen, tatsächlich die Welten in Ihrem Kopf komplett schaffen. Und das ist ein Unterschied.
Wir haben ja in Romanen selten eine genaue Beschreibung der Figuren. Da heißt es, ja, der Oberförster kam von der Seite, aber ist er blond oder braun oder schwarzhaarig? Hat er blaue Augen oder grüne? Und was hat er überhaupt an? Das fantasieren wir alles selbst. Und das legt sozusagen die Welt für uns zurecht. Und wenn uns das der Regisseur vorgibt, aber oftmals, also gerade im Hörbuch, geht das auch noch nicht. Auch im Hörbuch wissen wir nicht, welche Haarfarbe eine Figur hat.
Also ja, Sie fassen nochmal nach und sagen, in mancher Literatur wird mir das Innenleben der Figuren wesentlich differenzierter dargestellt und eröffnet, als ich das beispielsweise im Film habe. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, da gab es interessante Untersuchungen. Was ist seinerzeit passiert beim Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm? Und heute müssen wir oder können wir sagen, wir sehen ja im Film nicht nur Bilder, sondern wir sehen eine Stimme aus dem Off. Naja, das ist der auktoriale Erzähler, das ist erlebte Rede oder so etwas, was der dann hat. Meistens ist es erlebte Rede. Wenn wir den Protagonisten selbst hören, ist es ein innerer Monolog oder sowas. Also insofern gibt es gar keine strenge Gegenüberstellung, kein Gegensatz von Film und literarischen Verfahren, weil diese Verfahren auch im Film vorkommen, das ist klar. Wichtig ist mir dabei dieser Aspekt der Fiktionalität. Also denken Sie an Stella, die also nur äußerlich sieht, was da passiert, und der Autor eines fiktionalen Textes kann einer Figur ein Innenleben geben. Und wenn Soppa den Mundbrat mit Innenleben ausstattet, ja, dann ist es eben keine historische Darstellung mehr, sondern ein historischer Roman.
Spielt auch die Kunst, denke ich, an der Stelle noch eine Rolle, die Formgebung. Die unser Erleben natürlich steuert. Als Hinweis so, Sie kennen vielleicht Umberto Ecos Der Name der Rose, wenn Sie im Roman lesen, dass da ein Labyrinth ist, naja, entsteht eine innere Vorstellung. Wenn Sie das im Film zeigen wollen, zeigen Sie ein Labyrinth. Ja. Aber es gibt ein fantastisches Hörspiel. Wie können Sie im Hörspiel ein Labyrinth darstellen? Konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Jetzt kann ich mir es vorstellen, ich verrate es Ihnen aber nicht. Ich muss es anhören. Also es geht. Das ist spannend und das ist immer die Frage der Kunst, die da eine Rolle spielt. Ne? Also wie wird gestaltet, wie wird Form gegeben?
Ich will deine Frage noch zuspitzen zu einem Problem, wo man wirklich noch diskutiert. Kann man bei der Betrachtung eines Bildes, eines statischen Bildes, also nicht einer Bildfolge, eines Bildes, empathisch sein? Ist nicht entschieden, ich würde sagen ja, aber dazu muss er erst dann wieder eine Geschichte fantasieren, sonst geht es nicht. Also eine Empathie ohne einen Ablauf geht nicht.
Also Sie spielen an auf die Rezeptionsgeschwindigkeit und die Unterschiede zwischen den Medien im Film. Sitzen wir vielleicht anderthalb Stunden im Kino und können nicht anhalten und beim Buch bestimmen wir selber, in welchem Tempo wir es lesen und dann kann auch eine tiefere Wirkung womöglich entstehen, weil man länger die Figuren und die Ereignisse in sich trägt.
Ja, so etwa vor 30, 40 Jahren, als das mit den Videorekordern anfing und man da die Theorie entwickelte, da hat man ja vermutet, dass man bei Video, beim Betrachten eines Films wie im Videorekorder, das auch so machen könne. Man könne jederzeit anhalten und Pause machen und so. Hat sich allerdings empirisch herausgestellt, dass das kaum praktiziert wird. Und was beim Lesen, wie Sie das Beispiel sagten, ja, das ist natürlich eine besondere Freiheit des Lesers oder der Leserin, dass sie dort und dann Pausen machen kann, wo sie will, wo es ihr passt. Nur allzu lang dürfen die Pausen auch nicht sein. Dass die Leserin wieder vergessen hat, was eigentlich geht. Dann kommt nämlich der Effekt, wie dem ich sagte, dass unsere Erinnerung das manipuliert. Also dass der Oberförster dann wirklich von rechts kommt, dass man das so in Erinnerung hat. Das kommt relativ schnell.
Ja, Sie greifen noch ein weiteres Medium auf, die Videotutorials, wo man eben die, was heute viele Leute bevorzugen gegenüber Gebrauchsanleitungen und dergleichen, ja. Aber wo man eben auch nicht zurückblättert unbedingt.
Das ist das habe ich auch anzudeuten versucht, aus Bildern, aus einer Geschichte lernen wir leichter als einer systematischen Darstellung. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Erklären Sie mir mal rein verbal, wie man eine Krawatte bindet. Kriegen Sie nicht hin. Ich habe das als Kind gelernt, dadurch, dass mein größerer, 9 Jahre älterer Bruder sich hinter mich gestellt hat und sowas. Wenn Sie Anleitungen sehen, sehen Sie eine Geschichte in Bildern, wie das nämlich geht. Das geht, aber durch eine rein verbale Darstellung kriegen Sie das nicht hin.
Das würde wahrscheinlich die Zahl der möglichen Knoten erhöhen. Nicht unbedingt immer schicklich sein. Ja. Nun gut, wollen Sie noch einsteigen in die Diskussion? Wenn nicht, dann werde ich zuerst Herrn Schön herzlich danken und Ihnen natürlich fürs Kommen und sagen, kommen Sie doch wieder, zum Beispiel nächste Woche. Da kommt Harald Kirchner hierher vom Südwestfunk und sagt, keine Angst vor großen Stücken. Er wird es mit Hamlet und Faust aufnehmen und Sie vielleicht mit ihm und mit den beiden Stücken. Würde mich freuen. Ihnen herzlichen Dank, Herr Schön. Schönen Abend Ihnen allen.